Grüezi, wir melden uns zurück mit Professor Hans-Ulrich, genannt Sepp Gumbrecht, an der Stanford University. Vom schönen, prächtigen Campus sind wir jetzt ins Büro des Professors gegangen. Und Sepp, du sitzt jetzt also tatsächlich auf deinem Lehrstuhl. Der ist angeschrieben, ich habe die Plakette gesehen. Also das ist jetzt der klassische Lehrstuhl eines Stanford-Professors.
Nur in Stanford, also wenn man in Stanford einen Name-Chair kriegt, nicht eine Stelle als Professor, sondern es gibt ja 10% der Professuren, werden von Spendern finanziert und die haben dann einen Namen. Der Spender kann den Namen entscheiden. Und mein Lehrstuhl hieß Albert Gerard Professor in Literature. Warum in, weiß niemand, aber so hat er halt geheißen. Und wenn man dann ernannt wird, dann bekommt man tatsächlich vom Dekan einen solchen Stuhl. Und da ist hinten die Plakette drauf und es gehört auch zu den Idiosynkrasien, weil wo die Ernennung stattfindet, ist sehr weit weg von diesem Büro. Man muss dann den Stuhl eigenhändig in das Büro tragen.
Und wer war Albert Gerard? Hast du ihn mal kennengelernt?
Nein, Albert Gerard habe ich nicht kennengelernt. Der Lehrstuhl ist gestiftet von der Familie Packard, also Hewlett und Packard.
Der auch hier studiert hat übrigens, Hewlett der Packard. Hewlett
und Packard haben beide hier studiert und haben gemeinsam den ersten Chip erfunden. Ja. Und die Familie Packard ist heute eine Familie, die sich, also die sehr reich ist und die sich um Kultur kümmert und stiftet. Und die haben diesen Lehrstuhl gestiftet. Und die haben schon so viele Lehrstühle an der Uni gestiftet, die nach Mitgliedern ihrer Familie benannt worden sind, dass sie keine Familienmitglieder mehr übrig gehabt haben. Und dann haben sie die Lehrstühle nach dem jeweils ersten Professor des Fachs benannt. Und Albert Gerard war ein französischer Literaturwissenschaftler, der erste Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford war. Aber kein sehr berühmter Professor. Ich hoffe, dass der Lehrstuhl jetzt, nachdem ich emeritiert bin, einen besseren Ruf hat. Ja.
Ein Gumbrecht-Lehrstuhl vielleicht. Hast du eigentlich den René Girard noch kennengelernt? Diesen ganz berühmten...
In beiden Departments. Also René Girard und ich, wir waren beide in French and Italian, das ist ein Department, und in Comparative Literature. Aber jetzt zum Angeben würde ich sagen, dass also ein ehemaliger Student von mir, Sam Ginn, den ich vorhin genannt habe, hat bereits das Endowment für einen Hans-Ulrich-Chair in Comparative Literature gemacht. Da muss mich ja die Universität fragen, ob ich einverstanden bin. Und ich habe gesagt, ich bin sehr einverstanden damit, aber erst nach meinem Ableben. Ja. Also ich möchte jetzt nicht jemand, während ich hier jeden Tag auf dem Campus bin, gibt es schon einen Lehrstuhl, der nach mir benannt ist. Das kommt mir irgendwie vor, als wäre ich schon tot. Aber es wird einen geben.
Wir haben vorhin über die Geschichte von Stanford gesprochen. Das Thema Universitäten ist natürlich auch heute hochaktuell in den USA. Es gibt ja regelrechte Kulturkämpfe um die Universitäten. Donald Trump, der da auch vor allem auf die Harvard University losgegangen ist. Wir haben diese Woke-Stürme, die Woken-Universitäten, an denen allerlei Unsinn gelehrt werde in den USA. Was ist eigentlich dein Eindruck? Toben diese Kulturkämpfe auch auf dem Campus der Stanford University oder ist man hier unberührt von diesen Stürmen?
Na, unberührt ist man nicht von den Stürmen, weil natürlich, also das ist schon wieder angegeben, aber den Rankings international sind Stanford und Harvard die beiden Top-Universities. Ja? Also in manchen Rankings gibt es eine andere Uni, aber I think these are the two Top-Universities und insofern ist das, was in Harvard passiert, also wenn Trump mit Harvard polemisiert, ist für Stanford auch relevant. Aber was interessant und typisch für Stanford ist, ist, dass Stanford seit seiner Gründung 1891 nie als Universität politische Statements macht. Ja? Also unser Präsident hat eine Sympathieadresse, also unser Universitätsrektor hat eine Sympathieadresse in dem Trump-Harvard-Streit für Harvard unterschrieben, aber als Privatmann, also nicht als Stanford-Präsident. Weil er sagt, also wir wissen, dass, was weiß ich, 30-35% der Professoren und eine ungenannte Zahl von Studenten sind Trump-Sympathisanten. Also kann die Universität nicht für Harvard gegen Trump Stellung nehmen. Oder etwa in diesem Herbst, als auf allen Campuses und sehr scharfe Anti-Israel- und Pro-Palestinian-Protests stattgefunden haben. Da waren hier auf der White Plaza, das ist sozusagen das soziale Zentrum der Uni, gab es Palestinian Camp und Israeli Camp und die haben sich angeschrien, aber das war eine demokratische Situation, also das wird repräsentiert und die Universität hat mit Polizeistreifen dafür gesorgt, dass es keine Gewalt gibt, aber es war eine demokratische Situation und die Universität hat sich weder pro Israel noch pro Palestine geäußert und ich denke, Das ist auch die richtige Position für eine Universität als Institution, dass es vor allem in den Geisteswissenschaften immer einzelne Kollegen gibt oder manchmal auch einzelne Departments gibt, die versuchen, woke zu sein. Das ist natürlich nicht auszuschließen, aber ich denke, dass die Politisierung in Stanford geringer ist als an anderen Universitäten. Also, als ich hierher kam, weil ich glaube, dass Stanford seit seiner Gründung, ich nenne gleich ein Beispiel, eine Universität ist, die sich darauf konzentriert, den Praxiswert von Ideen zu experimentieren. Also auch von der Entdeckung der Naturwissenschaften. Als der erste Chip gebaut wurde, wusste man eigentlich nicht, was man mit dem Chip anfangen kann. Aber die elektronische Industrie ist aus Stanford hervorgegangen. Die gäbe es nicht ohne Stanford. Ja? Also es gibt auch in den Geisteswissenschaften letztlich immer die Frage, also was kann man damit anfangen? Also was hat das einen Praxiswert? Das bedeutet jetzt nicht, dass man also Applied Homer unterrichten würde. Aber die Frage zum Beispiel, was bedeutet Bildung? Den Begriff gibt es ja im Englischen nicht so, aber was bedeutet Bildung in einem Leben existenziell, ist eine Frage, die zentral gestellt wird und die ja eigentlich nicht primär eine politische Frage ist. Fußnote zu Trump, das ist ja auch ganz interessant. Ja. Trump kommt natürlich auch von einer Elite-Universität. Ja? Also Trump hat Business an der Wharton School an der University of Pennsylvania studiert. Das ist eine der besten Business Schools, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Aber Trump sagt es nie, weil er sich sozusagen mit der kleinen Elite der Studenten der Top-Universitäten als geschickter populistischer Politiker nicht identifizieren will.
Kalifornien ist ja sozusagen das Territorium von Gavin Newsom, dem Gouverneur, gilt als linker Bundesstaat, Gliedstaat der Vereinigten Staaten. Und vermutlich hat der aktuelle US-Präsident nicht so viele Freunde in Kalifornien, hier auf dem Campus vielleicht auch nicht. Wie würdest du die politische Atmosphäre an der Stanford University beschreiben? Wie ticken die jungen Studenten? Sind die eher bürgerlich eingestellt? Sind sie progressiv eingestellt? Sind das pragmatische Leute, die hierher kommen? Oder auch stark, wie Studenten halt oft sind, etwas ideologisch abgehoben? Wie würdest du diese Atmosphäre hier charakterisieren? Und vielleicht auch, was löst der Name Trump? Oder was würde der auf dem Campus auslösen, wenn man da über Trump spricht, diese hochpolarisierende Gestalt?
Ich fange mal mit dem letzten Teil deiner Frage an. Also hier im nächsten Büro ist ein Kollege, der Russell Berman heißt, der ein sehr, sehr guter Germanist ist, hat nicht viel publiziert, aber ein sehr, sehr intelligenter Germanist. Und Russell Berman war der Beauftragte des Außenministeriums für die deutschsprachigen Länder in der ersten Trump-Regierung. Ja? Also er ist, and he's a famous Trump-Supporter. Aber erstens, also als Trump das erste Mal gewählt wurde, habe ich mit ihm ein langes Gespräch gehabt. Und er hat mich auf einige Sachen hingewiesen, die ich so noch nie gedacht hatte. Also es war ein gutes Gespräch. Ich habe Trump trotzdem nicht gewählt, aber wir können darüber reden. Mhm. Und Russell Berman ist ein angesehener Professor in Stanford und popular Professor at Stanford. Und dass er in der Trump-Regierung war, also gut, ich fand das auch sympathisch, dass er dann noch bevor die erste Trump-Legislaturperiode zu Ende war, von Washington zurückgekommen ist. Aber das ist möglich hier, ja. Oder ich meine, wie ticken die Studenten? Also gestern Morgen habe ich mit einem enorm, enorm intelligenten Undergraduate, also Senior, der wird jetzt sein College-Studium abschließen, geredet. Also der ist Inder, Singh ist der Nachname, kommt aus Bangalore. Seine Familie war 7 Jahre in Silicon Valley, weil sehr viele Inder in Silicon Valley arbeiten. Das ist ein spezielles Talent, Elektronik. Worüber rede ich mit dem? Der hat gesagt, er hat in Stanford entdeckt, der studiert Philosophie, dass er ein Schreibtalent hat. Und er hat sich sozusagen in Stanford den Mut gefasst, zu versuchen, einen Roman zu schreiben. Ja, und jetzt als Zulassungsarbeit schreibt er eine biografische Skizze über den berühmtesten Philosophen, der je in Stanford gelehrt hat, Richard Rorty. Was war die Jugend von Richard Rorty? Warum war Richard Rorty sozusagen als öffentlicher Intellektueller in den USA ein Typ wie Jürgen Habermas, ein linker öffentlicher Intellektueller? Und wir reden nicht über Politik, also wir können auch über Politik reden, ich weiß gar nicht, was er für Meinungen hat, aber wir reden über das Thema und ich denke, meine Aufgabe ist, ihm nicht nur deinen Stil zu kritisieren, sagen, das könntest du noch besser machen, sondern ihn zu ermutigen, dass das der Ort ist, wo er sein wahres Talent entdeckt und wo er sein wahres Talent entwickeln kann. Das hat was Athletisches, ja.
Den Richard Rohr, die hast du auch noch gekannt, vielleicht
War
für
mein
unsere,
Nachbar.
war der Nachbar, vielleicht für unsere Zuschauer noch wichtig, auch für jetzt mich, bin da zwar nicht jetzt die Hauptfigur in unserem Interview, aber Richard Rohr, die ein extrem fruchtbar, eklektischer Kopf aus der, sagen wir mal, sozialdemokratischen
Ja,
Szene
der hat sicher eine
kommend,
Idee
aber
dahinter.
weißt du, was die große Pointe ist? Dank Richard Rorty bin ich eher mit dem bürgerlich-liberalen Denken vertraut geworden, weil er den schottischen Philosophen David Hume und die Philosophie der Empathie so hochgehalten hat. Und dank Rorty, also Habermas, bin ich auf Rorty gekommen, von Rorty auf David Hume, von David Hume auf Adam Smith. Und plötzlich bin ich da zusehends
Ja,
etwas aus der
darüber
linken
hinaus.
Ecke rausgerutscht oder aus dem linken Mainstream da an der Uni. Also Rorty, sehr interessant. Du hast ihn gekannt, er war dein Nachbar. Hochinteressant.
Ja, also Rorty ist spät in seinem Leben an diese Universität gekommen, was sehr viele Leute überrascht hat. Rorty war damals zusammen mit Jacques Derrida in Frankreich der auf der Welt am meisten zitierte Philosoph, also praktizierende Philosoph, der eben nicht nur unter Spezialisten, philosophischen Spezialisten als Star galt, sondern der auch so schreiben konnte. Also sein letztes Buch, was er hier geschrieben hat, ist ein patriotisches Buch, Achieving Our Country, was ich für die 250. Jahresfeier der USA empfehlen würde. Also wie kann sich das Land so entwickeln, dass das Versprechen der Staatsgründung, das liberale Versprechen der Staatsgründung von 1776 eingelöst wird, ja? Rorty war ein sozusagen bei American Standards ein Linker. Also viele Leute haben gesagt, das war der amerikanische Habermas. Aber Rorty hat natürlich mit jedem Student geredet. Rorty hat eine sehr gute persönliche Beziehung mit Condoleezza Rice gehabt, die damals Kanzlerin war und dann, also die ihn als Kanzlerin noch ernannt hat und dann Außenministerin wurde. Ich denke, das ist in dem alten Sinn von liberal das politische Klima hier. Also das ist eine Universität, die politischen Fragen kann man diskutieren, aber sie stehen weniger im Zentrum, weil du das gerade genannt hast, als die Philosophie von Hume oder von Kant oder von Richard Rorty. Was ich nochmal sagen will, also was zu den Idiosynkrasien von Stanford gehört, ist, dass man nicht nur metaphorisch sagt, also dass Wettbewerb hier wichtig ist, sondern der Sport spielt für die Universität eine große Rolle. Also symbolisch, Stanford ist die einzige Top-University, die ein satisfaktionsfähiges Footballteam hat und so weiter und so weiter. Also nicht nur Tennis oder Golf, also was früher Sportarten für reiche Leute waren.
Und mit dem Sport natürlich auch der Fairness-Gedanke. Du hast das Stichwort der Vereinigten Staaten gebracht. 250. Geburtstag der USA. Ein Vierteljahrtausend ist vergangen, seit die mutigen Männer von Philadelphia proklamiert haben, wir wollen uns selber regieren, wir wollen selber bestimmen. Wir lesen viel über die USA. Der Name Donald Trump ist gefallen. Der Mainstream in Europa, medial vom ganzen Kommentarbereich her lautet, die USA driften ab, die USA werden zum autoritären Staat, die USA kommen sich abhanden, ausgerechnet im 250. Lebensjahr, sozusagen im 250. Geburtstagsjahr. Wie siehst du das eigentlich? Ist diese amerikanische geniale Staatsidee, dass eben jeder, der, woher er auch kommt, hier sein Glück finden kann und seines Glückes Schmied werden kann, ist Amerika tatsächlich, läuft das Gefahr, sich irgendwie abhanden zu kommen jetzt, oder ist das Hysterie aus Europa, vielleicht auch etwas Neid? Was ist da deine
Nein, ich
Zustandsbeschreibung?
bin also, ich bin sozusagen in einem sprachlich nicht abgedeckten Sinn ein sehr patriotischer Amerikaner. Patriotisch kann ich nicht sein, weil mein Vater, mein Pater kein Amerikaner war. Aber anders als die meisten Leute habe ich mir ja meine amerikanische Staatsangehörigkeit gewählt. Also als wir hierher gekommen sind, war ich 41 und eine der ersten Dinge, die ich getan habe, nachdem ich hierher gekommen bin, ich habe mich um amerikanische Staatsangehörigkeit beworben. Da muss man so 6 Jahre warten. Und 2000 bin ich dann US-Citizen geworden. Ja, was ist sozusagen eigentlich das Versprechen von 1776? Also, wenn man sich die Declaration of Independence, was ist das zentrale Dokument der Staatsgründung von Jefferson ansieht, dann ist auffällig, das ist nur selten kommentiert worden, dass es keine Vision gibt. Ja? Es gibt eine Unabhängigkeit, also die Metapher wird nicht gebraucht. Jeder, der in diesem Land lebt und sein Bürger ist, soll eigenen Glückes Schmied sein können. Aber es gibt keine große Vision. Man sagt nicht, dieses Land soll dies oder jenes erreichen. Und insofern muss man sagen, dass der American Dream immer ein Dream der individuellen Realisierung war. Ja, ich habe das sicher für mich hier gefunden. Also die Bücher, die ich geschrieben habe, von denen ich bis heute noch etwas halte, ein bisschen was halte, sind alles Bücher, die ich hier geschrieben habe. Also ich habe auch, meine Produktion hat sich hier verändert. Man könnte jetzt sagen, was Trump angeht, ich denke schon, dass diese Regierung oder dieser Regierungsstil autoritäre Züge hat. Ich denke vor allem, dass Trump ein Problem hat mit dem Prinzip der Gewaltenteilung. Aber also erstens sieht man, dass der Supreme Court, also die neuen Richter des höchsten Bundesgerichts, von denen ja 5 von Trump ernannt sind, sehr oft also Trump-Strategien gegen die Gewaltenteilung unterbinden. Also ich denke, in der Hinsicht lebt die Demokratie weiter. Aber jetzt, was mich daran interessiert, obwohl ich kein Trump-Wähler bin, man könnte sich ja fragen, ob die parlamentarische Demokratie, die so wie sie auch in der Schweiz praktiziert wird, obwohl die Schweiz eine noch ältere Demokratie ist, ein Produkt des 18. Jahrhunderts ist. Ob die sich nicht in manchen Strukturen überlebt hat. Also ob es nicht manche Strukturen gibt, die man verändern müsste. Und dann könnte man plötzlich sagen, dass nicht Trump, aber was sich im Moment in den USA politisch abspielt, und das sage ich jetzt zur Provokation, etwas Avantgardistisches ist. Ja? Also wir haben vorhin nicht in unserem Interview gesagt, eine der großen unwahrscheinlichen Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts ist die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also wer hätte 1949, als das Land gegründet wurde, gedacht, dass es ein normal funktionierendes demokratisches Land wird. Aber in Deutschland etwa und in Österreich ähnlich, Schweiz mag anders sein tatsächlich, kann man sich nicht vorstellen, dass man von irgendwelchen Regeln der parlamentarischen Demokratie abweicht. Und vielleicht ist es Zeit, sich das zu überlegen. Nicht, dass Trump das selbst tut, das glaube ich nicht. Aber dass wir in einer Situation sind, wo solche Diskussionen angestoßen werden.
Wir haben in Hawaii uns unterhalten mit dem Samsung-Präsidenten Yong Son, der also große Funktionen bekleidet in der Tech-Industrie, hat die ganze digitale Entwicklung von Samsung vorangetrieben. Er ist jetzt Investor, er lebt im Silicon Valley, er lebt in Palo Alto. Ich habe ihm diese Frage auch gestellt und er hat gesagt, ja gut, in den USA ist es einfach nach wie vor so, die klügsten, die besten Leute, die Supertalente aus der ganzen Welt kommen in die USA. Also kann es ja so schlecht um dieses Land nicht bestellt sein. Also der Faktor Trump wird eigentlich überschätzt und die USA sind als institutionelle, als Verfassungsidee, als Freiheitsphilosophie letztlich den Politikern überlegen, auch wenn die da gelegentlich Schindluderei betreiben oder das versuchen mit den Institutionen. Ja. Also die USA bleiben die USA und sind eigentlich, wenn man gerade nach Kalifornien schaut, ja immer noch von einer unglaublichen Vitalität, wenn wir sehen, wie hier die Industrie davonrennt.
Ja, also das, ich meine, einen Punkt, den ich machen will, der jetzt keine Frage von dir war, also ich denke sehr oft, dass wenn man hier in Silicon Valley oder in Kalifornien lebt, also auch in L.A. oder in California Valley tatsächlich, also in der landwirtschaftlichen Gegend, ist man weiter von Washington entfernt als in Europa. Ja? Also diese Obsession von Washington in Europa ist vielleicht ein Überbleibsel aus der Zeit des Kalten Kriegs. Also man muss immer nach Washington, nach Moskau gucken, ja. Während also heute die Westküste, also wir haben eine sehr große Studentenzahl aus der Volksrepublik China.
Aus Russland eigentlich auch hier.
Aus Russland haben wir Studenten. Wir haben also, gut, das war in meinem ersten Jahr, wurde Gorbatschow gefragt bei seinem einzigen Staatsbesuch als Präsident damals schon der Sowjetunion, welche Universität er sehen wollte. Er sagte Stanford. Ja, das war damals die totale Überraschung, weil Stanford war damals so Geheimtipp, ja. Also unser Student Body ist bei den Graduate Schools und Professional Schools 50% nicht Amerikaner und bei den Undergraduates immerhin 40% nicht Amerikaner. Ja? Also das ist der Student Body ist sehr international. Die Leute kommen sehr gerne hier hin und ich will nochmal sagen, also diese Existenz in Kalifornien ist sehr leistungsorientiert. Also ich würde immer hinzufügen, das Adverb sportlich leistungsorientiert. Aber eben auch so, dass wenn man dann den Wettbewerb nicht gewinnt und nicht der beste Student des jeweiligen Jahrgangs ist oder nicht die meisten Goldmedaillen gewinnt wie Katie Ledecky, also die Schwimmerin, dass man sich trotzdem mit dieser Universität identifiziert. Also ich habe hier ein Poster hängen, der ist ein Football-Poster. Der bezieht sich darauf, dass Stanford als einzige Top-University im American Football gut ist. Und der sagt, the home of intellectual brutality. Da ist natürlich körperliche Brutalität gemeint. Aber ich denke, es gibt sozusagen auch eine Brutality im Wettbewerb. Und dass dieser Wettbewerb hier geführt wird, jeden Tag geführt wird, in jeder Klasse geführt wird. Man möchte der Beste sein, ja? Man möchte den besten Essay schreiben und so weiter und so weiter. Das gehört zu dieser Universität. Schlusswort. Der Begriff Startup ist Mitte der 30er Jahre, als es noch überhaupt keine elektronische Industrie gab, von einem Dekan der Ingenieurswissenschaften in Stanford erfunden worden. Also die Idee Startup, dass man was Neues anfängt und mit den großen Firmen konkurriert und wenn es nicht klappt, nach einem Jahr aufhört, kommt, denke ich, typischerweise von dieser Universität.
Professor Gumbrecht, meine Damen und Herren, ich kann das hier hinzufügen, hat ja, du hast schon erwähnt, viele Bücher geschrieben, für die Weltwoche, NZZ, die Welt und so weiter, auch Frankfurter Allgemeine, publizistisch tätig, Aufsätze, du hast dich mit Diderot beschäftigt, du hast dich mit der Stunde Null beschäftigt nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast ein unglaublich reichhaltiges Oeuvre, sehr vielfältig, eklektisch, anspielungsreich. Wir sehen auf deinem Büchergestell, sehen wir die Werke von Heidegger, wir sehen Sportliteratur, wir sehen französische Klassiker, wir sehen Norbert Elias, die soziologischen Superstars. Also hier sehen wir einen großen, umfassenden 360-Grad-Geist. Und du schreibst jetzt auch wieder an einem Buch. Du hast mir das Cover gezeigt. Das hat einen eher etwas persönlichen Bezug. Das ist gewissermaßen so eine Art, was ist das, eine Biografie? Hast also du eine
intellektuelle Autobiografie. Ja. Das war die Idee von meinem Verlag in deutscher Sprache, vom Surkamp Verlag. Ich schreibe normalerweise meine Bücher auf Englisch, aber die haben gesagt, würdest du eine intellektuelle Autobiografie schreiben? Und dann habe ich zunächst gesagt, nein, weil jeder emeritierte geisteswissenschaftliche Professor schreibt eine intellektuelle Autobiografie. So sehr, dass Stanford Press keine intellektuellen Autobiografien von ehemaligen Professoren veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben sie aber ein gutes finanzielles Angebot gemacht und ein gutes Argument. Und das Argument war, weil ich sage, warum soll ich das schreiben? Also eine Geschichte des Geistes in den letzten 50 Jahren. Und dann hat mir der Verleger gesagt, naja, weil es gibt wenig Leute, die wie du mit dem Geist in Europa, in Nordamerika und auch, davon haben wir jetzt nicht geredet, in Südamerika vertraut bist. Ja? Und das ist ein Buch, was im März erscheint, was die Kapitel gehen jeweils über Orte. Also das erste Kapitel ist in Würzburg, weil das die Stadt ist, wo ich aufgewachsen bin. Aber dann gibt es Kapitel über München, wo ich studiert habe. Es gibt natürlich ein Kapitel über Stanford, aber es gibt auch ein Kapitel über Moskau. Und es gibt ein Kapitel über Berkeley, wo ich auch unterrichtet habe und so weiter und so weiter. Also es ist eine Geschichte der intellektuellen Bewegtheit in den letzten 50 Jahren, geschrieben in der ersten Person Singular. Von jemandem, dessen Spitzname Sepp ist. Und deswegen ist der Titel des Buchs Sepp, mein Leben aus Halbdistanz.
Wir sind gespannt. Ich habe das Cover schon gesehen, auch sehr originell. Das Unkonventionelle, was dich auszeichnet, ist da auch drin. Wenn wir versuchen, das jetzt noch zu verdichten, wir sind ja beides, also du bist ein hochdekorierter Geisteswissenschaftler, ich bin da sozusagen ein geisteswissenschaftlicher Dilettant, der da sich ein bisschen durch die Weltgeschichte da hindurchgelesen hat, die durchgemogelt hat. Was ist eigentlich heute an dem Punkt, wo du jetzt stehst in deinem Leben, der bedeutendste Geisteskönig der europäischen Geschichte? Wir müssen ja dieses Gespräch noch mit einer Würdigung, mit etwas Aufbauendem für Europa beenden. Denn Amerika, auch die Stanford University, diese Uni ist ja nach dem Vorbild deutscher Universitäten gebaut worden. Das heißt, die Amerikaner sind ja irgendwo auch eine Fußnote der europäischen Geschichte, die dann plötzlich zum Haupttext geworden ist. Hochinteressant. Was ist für dich eigentlich heute der interessanteste Kopf der europäischen Geschichte, auf den, den du immer wieder zurückkommst? Ist das ein Diderot? Sind das, ja, gibt es da einen oder kann man das nicht so also eindampfen?
Diderot ist mir ungeheuer sympathisch. Mein erstes Seminar an der Universität München 1967 war über Diderot. Aber Diderot ist mir sympathisch, weil wir sozusagen eine Nicht-Tugend gemeinsam haben. Diderot galt als taktlos in den französischen Salons des 18. Jahrhunderts. Deswegen habe ich ein Buch über Diderot geschrieben. Auf deine Frage antworte ich in ganz klassischer Weise, ohne ein Spezialist zu sein. Du hast einen von den beiden ganz großen Geistes, also den Supergeistesgrößen schon genannt, das ist Hume. Und der andere, also in einer Enklave des Preußischen Reichs, die heute zu Russland gehört, ist Immanuel Kant. Denn das waren zwei Denker, die Unabhängigkeit des Denkens, die subjektive Unabhängigkeit des Denkens praktiziert haben, aber als erste erfunden haben. Und es gibt ja bei Kant diese sprichwörtlich gewordene Funktionierung, sich zu befreien von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also nicht, dass man sozusagen eine Erbsünde hat, aber man hat die Möglichkeit, intellektuell unabhängig zu sein. Man hat die Möglichkeit, eine Existenz im Denken und auf der Grundlage von Denken zu vollziehen, aber die meisten Leute tun das nicht. Und in der Hinsicht, zumindest in der westlichen Kultur, sind Hume und Kant, denke ich, die überragenden Gestalten. Auch in dem Sinn, dass große Philosophen wie Nietzsche, der ganz anders gedacht hat, ohne diesen ersten Schritt von Hume und Kant nicht denkbar werden. Und auf der Bühne würde dann mein Freund Denis Diderot auch eine Rolle gespielt haben mit seiner Taktlosigkeit.
Lieber Sepp, ganz herzlichen Dank. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon jemand gesagt hat, ich habe jetzt da in dieser etwas speziellen Perspektive aus dem Ohrensessel dich im Profil angeschaut und ohne dir jetzt schmeicheln zu wollen, dein Profil erinnert an Jakob Burckhardt, den großen Basler Philologen. Also das ist hochinteressant. Das müssen wir dann in einem nächsten Gespräch einmal noch physiognomisch vertiefen. Aber an diesem Punkt setzen wir mal einen Zwischenstopp ein. Ganz herzlichen Dank für diese Einführungspräsentation in Stanford, für das Gespräch und die Zeit. Und wir wünschen natürlich nach wie vor gerade im 250. Geburtstag dem Wahlamerikaner Sepp Gumbrecht viel Freude und wir freuen uns auch auf weitere Begegnungen. Bis dann und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns aus Stanford und wünschen Ihnen einen wunderbaren guten Tag. Okay.